Deutschlandfunk. Hintergrund.
Komplexe Chance, wie deutsche Unternehmen mit afrikanischen Ländern kooperieren. Von Katja Scherer.
Das erste Mal, wo ich in Afrika war, war, glaube ich, in Algerien. Das war halt vor 15 Jahren, da war es schon ein bisschen, würde man sagen, heavy.
Das erzählt Lionel Hemme. Er sitzt in einem Konferenzraum seiner Firma Lukas Nülle in Kerpen und erinnert sich.
Weil überall die Sandsäcke noch am Eingang vom Hotel waren, also war schon sehr interessant, mal zu sehen, wie es mal anders zugeht.
Damals gab es häufiger terroristische Anschläge in Algerien und Lionel Hemme bekam deutlich mit, wie angespannt die Stimmung im Land war. Heute weiß er, repräsentativ war diese Reise nicht. Der 40-Jährige ist mittlerweile regelmäßig in afrikanischen Ländern vor Ort. Er verkauft dort für sein Unternehmen Lehrgeräte an technische Hochschulen und Berufsschulen.
Man verallgemeinert sehr viel Afrika. Man sagt immer Afrika, Afrika. Ja, okay, ist aber sehr abhängig. Bin ich jetzt in Marokko unterwegs, bin ich jetzt im Kongo unterwegs oder in Südafrika? Das ist sehr unterschiedlich.
Die politische Lage, die Wirtschaftskraft, die Infrastruktur, all das sei von Land zu Land anders, sagt er. Vor allem sei der Kontinent sicherer, als man oft denke. In den meisten Ländern und Gegenden könne er sich frei bewegen. Für ihn ist Afrika ein wichtiger Zukunftsmarkt.
Das größte Erkenntnis, ich habe, ist, alles ist möglich.
Diesen Satz hört man in der Bundesregierung wohl gern. Die Regierung versucht seit Jahren, Afrika als Chancenkontinent zu bewerben. Ein positives Label für eine Region, die viel zu bieten hat, aber bisher vor allem mit Krisen assoziiert wird. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte den Kontinent Anfang Mai zum zweiten Mal in seiner Amtszeit. Ein deutliches Zeichen. Und schon 2017, als Deutschland die G20-Präsidentschaft innehatte, startete die damalige Regierung den Compact with Africa, eine Initiative, die auf die vielen Investitionschancen vor Ort hinweisen soll.
Das hat schon auch Folgen gehabt,
sagt Christoph Kanngießer, der Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, der rund 500 in Afrika tätige Unternehmen vertritt.
Es gibt Unternehmen, die sich seither intensiver mit Afrika beschäftigen und dann auch ihr Bild vom afrikanischen Kontinent korrigieren.
Allzu viele sind es aber nicht. Der Handel mit Afrika machte im vergangenen Jahr nur knapp 2% am gesamten deutschen Außenhandel aus. Dass deutsche Unternehmen gar Fabriken vor Ort betreiben, ist äußerst selten. Die deutsche Politik redet zwar oft von einer neuen Partnerschaft, sagt Christoph Kanngießer, aber eine schlüssige Strategie fehle.
Es gibt zwar ja die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die noch aus der letzten Legislaturperiode stammen, aber ein kohärenter Ansatz, der alle Ressorts mit umfasst und in dem auch gemeinsam Ziele beschrieben werden, das fehlt nach wie vor.
Politisch ist eine engere Partnerschaft mit Afrika sinnvoll, um Themen wie Sicherheitspolitik und Klimaschutz voranzutreiben. Wirtschaftlich bietet der Kontinent Rohstoffe und die Aussicht auf grünen Wasserstoff als Energiequelle. Außerdem werde Afrika mit seiner großen Bevölkerung als Absatzmarkt wichtiger, sagt Charles Odum vom Think Tank African Center for Economic Transformation in Ghana. Das gelte trotz Corona-Pandemie, Inflation und Energiekrise.
Africa has not been spared from any of those challenges.
Afrika bleibt von diesen Krisen nicht verschont. Und wir haben noch andere Herausforderungen, die der Westen nicht hat. Trotzdem ist Afrika eine Region, die nun nach dem Ende der Corona-Pandemie enormes Wachstum verspricht. In 7 afrikanischen Ländern soll die Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als 6% wachsen. Auf dem Kontinent entstehen neue Straßen, Gebäude, Kraftwerke und Wasserversorgungssysteme. Auch die Haushalte kaufen teilweise mehr, etwa Elektronik und hochwertige Lebensmittel. Idealerweise kaufen sie Produkte von afrikanischen Unternehmen, sagt Charles Odum. Aber als Unterstützung seien ausländische Unternehmen vor Ort sehr willkommen, etwa um die Infrastruktur und die Industrie auszubauen. Viele Länder machen tolle Arbeit, um ihr wirtschaftliches Umfeld zu stärken. Es gibt viele Initiativen von afrikanischen Ländern, um internationale Investoren willkommen zu heißen. Sie richten zum Beispiel Freihandelszonen ein und fördern die Produktion vor Ort steuerlich. Wichtig ist aus Sicht von Charles Odum, dass von ausländischen Investitionen die lokale Wirtschaft profitiert. Die besten Investitionen sind für uns die, die Wertschöpfung vor Ort schaffen und die Wissen und Technologie in afrikanische Länder transferieren. So können wir unabhängiger werden. Das sind die Investitionen, die wir brauchen.
These are the kind of investments that African countries should be looking.
Einige Unternehmen aus Deutschland folgen diesem Ruf bereits. Bei der Firma Lukas Nülle in Kerpen findet an diesem Tag eine Schulung statt. Daher sind viele Lehrgeräte in einem Schulungsraum ausgestellt. Lionel Hemme führt zu einer Lehranlage für Solartechnik. Die Anlage soll Technikerinnen und Technikern in der Ausbildung zeigen, was normalerweise im Inneren einer PV-Anlage abläuft, sagt Lionel Hemme, damit sie die Anlage verstehen, einbauen und warten können.
Wenn man jetzt nur ein Industriesystem hinstellen würde, dann sieht man meist gar nichts. Man sieht nur Batterie laden, nicht geladen. Aber man sieht überhaupt nicht das interne Leben. Wie funktioniert das?
Dafür braucht es die Lehrgeräte. In einigen afrikanischen Ländern gäbe es derzeit eine große Nachfrage nach solchen Systemen, zum Beispiel in Marokko.
In Marokko, wo der ganze Strom nur mit importiertem Öl produziert, was natürlich sehr teuer ist. Und der Trend geht ja hin, große Solaranlagen zu bauen, Windanlagen aufzubauen.
Dafür braucht es ausgebildete Fachkräfte. Ähnliche Lehrgeräte baut die Firma Lukas Nülle auch für E-Motoren, Messgeräte und Industrieanlagen. In Afrika gäbe es in vielen Ländern schon deutlich mehr Industrie vor Ort, als oft wahrgenommen werde, sagt Lionel Hemme, und damit auch Bedarf für solche Produkte.
In Afrika sind sehr viele Minen in der Industrie aktiv, aber auch die ganzen anderen Industriebranchen, also Brauereien, Zementwerke, alle möglichen Unternehmen, die Maschinen einsetzen. Das Potenzial ist in Afrika sehr, sehr groß, auch für die nächsten Jahre, und steigt.
Noch ist es für deutsche Unternehmen aber gar nicht einfach, vor Ort aktiv zu werden. Afrika ist mit über 50 Ländern komplex. Und da bisher wenige deutsche Unternehmen vor Ort sind, gibt es wenig Erfahrungswerte. Firmen, die neu einsteigen, müssen also selbst herausfinden, wie starten sie am besten. So wie der Pumpenhersteller Vilo aus Dortmund.
Wir stehen gerade in der Produktion für die Trockenläuferpumpen.
Gero Böhmer ist für die politische Lobbyarbeit zuständig. Er hält den Kontakt zu Verbänden und zur Politik, auch in afrikanischen Ländern. An diesem Tag führt er durch die Produktion des Pumpenherstellers in Dortmund. Das Unternehmen ist familiengeführt, über 150 Jahre alt, und es stellt Pumpen für Gebäude, die Wasserwirtschaft und die Industrie auf der ganzen Welt her. Der Manager stoppt vor einer komplizierten Anlage, in deren Mitte eine sogenannte Trockenläuferpumpe platziert ist.
Da sehen wir eine fertige Trockenläuferpumpe. Ja, die wird gerade getestet,
sagt Gero Böhmer. Die Pumpe ist etwa 40 cm hoch, besteht aus einem grünen Zylinder und einem schwarzen Unterbau und kommt unter anderem in Heizungsanlagen zum Einsatz.
Da wird eine Druckprüfung durchgeführt. Ja, wenn die Prüfung erfolgreich ist, kommt das automatisierte Transportgerät wieder zum Einsatz, ja, und die Pumpe geht in Versand.
Und das immer häufiger auch in Richtung afrikanischer Staaten. Von dort gäbe es immer mehr Bestellungen.
Ein großes Geschäft, was wir in Afrika bedienen, ja, sind kommerzielle Gebäude. Das sind also Shopping Malls, die beispielsweise mit Wasserversorgungssystemen, Abwassersystemen, Feuerlöschanlagen versorgt werden.
Und auch bei Bewässerungsprojekten im Großformat sind die Pumpen im Einsatz. Zum Beispiel, um Wasser aus Flüssen und Seen in trockene Regionen zu leiten und diese landwirtschaftlich nutzbar zu machen.
Da haben wir beispielsweise ein großes Riesenprojekt in Ägypten aktuell, ja, wo Wasser aus dem Nassersee auf Bewässerungsanlagen gefördert wird. Ja, und das ist, ich glaube, der größte Einzelauftrag, den wir jemals in der Vilo-Historie gesehen haben.
Pumpen für solche einzelnen Großprojekte liefert Vilo schon lange nach Afrika. Neu sei, dass das Unternehmen seit einiger Zeit eine richtige Strategie für den Kontinent habe, sagt Gero Böhmer. Das Management habe gezielt Länder ausfindig gemacht, die es für politisch stabil und wirtschaftlich vielversprechend hält.
Heute sind wir in mehr als 20 Ländern präsent, ja, und haben ein Plattformkonzept, ja, wo wir in Fokusländern wie Kenia beispielsweise und Südafrika nicht nur eine lokale Bevorratung unserer Komponenten haben, sondern auch Montagelinien, um dann Nachbarländer aus den Plattformländern heraus bedient werden.
Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 150 Technikerinnen und Techniker, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Vertriebsmitarbeitende auf dem Kontinent. Das entspricht zwar nur knapp 2% der globalen Belegschaft, aber es sei die Basis für weiteres Wachstum in der Zukunft, sagt Gero Böhmer. Vor allem, dass deutsche Unternehmen in afrikanischen Ländern Fabriken betreiben, ist bisher die große Ausnahme. Genaue Zahlen dazu kennt nicht einmal der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, es seien aber weniger, heißt es dort. Dabei ist eine Produktion vor Ort durchaus möglich. Das zeigt die Bottropper Firma MC Bauchemie. MC Bauchemie stellt, wie der Name sagt, Chemikalien für die Bauindustrie her, Zusatzmittel für Beton und Dichtungsstoffe zum Beispiel. Dafür gäbe es auch in Afrika immer mehr Nachfrage, sagt Christoph Hemming, der verantwortliche Manager im Unternehmen.
Für uns als Bauchemie ist Afrika insofern interessant, als dass praktisch in allen sich entwickelnden Ländern investiert werden muss in die Infrastruktur und auch in Wohnen. Und in all diesen Ländern haben solche Projekte einen besonderen Vorrang.
Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine Fabrik in Ghana eröffnet. Man müsse vor Ort produzieren, sagt Christoph Hemming, anders gehe es gar nicht.
Das hängt damit zusammen, dass unsere Produkte pro Stück oder pro Kilogramm relativ günstig sind. Also die Transportkosten und Zölle würden es häufig nicht möglich machen, unsere Produkte sinnvoll am Markt zu verkaufen.
Sie wären durch den Import viel zu teuer. Es sei schwierig gewesen, Fachkräfte und gute Baumaterialien für den Bau der Fabrik in Ghana zu bekommen, sagt Christoph Hemming. Dafür gingen andere Dinge sehr schnell.
Das ganze Thema der Genehmigungen ist in diesen Ländern natürlich unendlich viel einfacher. Uns ist es gelungen, ein wirklich vorzeigbares Werk innerhalb eines Jahres zu bauen. Das wäre hier in Deutschland vermutlich komplett undenkbar. Und der Standard entspricht durchaus dem europäischen.
50 Mitarbeitende arbeiten dort nun. Rund 120 weitere beschäftigt das Unternehmen in Guinea und Äthiopien. Christoph Hemming will künftig noch mehr Forschung und Entwicklung nach Ghana verlagern und das lokale Personal dafür aus- und weiterbilden. Ein Ziel sei, Produkte besser an die lokalen Gegebenheiten anzupassen, sagt er.
Stichwort zum Beispiel das Klima. Ein Anstrichstoff in Deutschland, der Temperaturdelta ertragen muss von minus 20 Grad bis plus 30 Grad, ist in Ghana ein Temperaturunterschied zwischen, sagen wir mal, 15 Grad und 35 Grad ausgesetzt.
Dass sein Unternehmen in Ghana vor Ort produzieren muss, sei kein Manko, sagt Christoph Hemming. Im Gegenteil, es habe sogar Vorteile.
Also wir erleben auch, dass wir Aufmerksamkeit genießen mit unseren Investments. Wenn natürlich statt 10 Firmen 1000 Firmen kommen, ist natürlich das Aufmerksamkeitslevel geringer. Und man hat natürlich die Möglichkeit, als Early Mover auch den Markt zu prägen.
Wer zuerst kommt, kann also zum Beispiel bestimmte Baustandards mit durchsetzen. Möglich ist vieles in Afrika, das zeigen diese Beispiele. Trotzdem gibt es gute Gründe, warum viele andere deutsche Unternehmen dort bisher nicht investieren. Der Kontinent sei eben auch komplex, sagt Christoph Kannengießer vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft.
Sie haben auf dem afrikanischen Kontinent 1,4 Milliarden Menschen. Auf dem Weg befindet sich Indien und da ist schon China. Und da haben Sie halt einen Rechtsraum und auf dem afrikanischen Kontinent sind es 54.
In manchen Ländern sei außerdem die Rechtslage für Investorinnen und Investoren vage und politische Unruhen sind ein Risiko. Das Land Äthiopien zum Beispiel galt Anfang 2020 als Aufsteiger. Kurz darauf brach dort ein zweijähriger Bürgerkrieg aus. Als Investorin oder Investor in Afrika müsse man langfristig denken, sagt Christoph Hemming von MC Bauchemie.
Das sind natürlich Risiken. Die sind da, denen muss man sich auch bewusst sein. Zweitens muss man sicherlich auch bereit sein, die Wege individuell zu gehen. Ich sage mal ganz gerne, wenn man jetzt nur ein A360-Pilot ist und nur mit Steuerungsinstrumenten fliegt, dann ist man in Afrika falsch. Da muss man sicherlich auch so ein bisschen Buschpilot sein und sich und seine Strategie den jeweiligen Gegebenheiten anpassen.
Ähnlich sieht das Gero Böhmer vom Pumpenhersteller Vilo. Ihn beschäftigt zum Beispiel viel die Frage, wie man teure deutsche Pumpen für afrikanische Kunden bezahlbar machen kann. Sein Unternehmen hat sich dafür einen besonderen Ansatz überlegt. Es rechnet Kunden vor, dass diese monatlich Geld sparen, wenn sie eine alte, ineffiziente Pumpe, zum Beispiel in einer Heizungsanlage, durch eine neue Pumpe ersetzen. Mit einem Teil dieser monatlichen Ersparnis finanzieren die Kunden dann rückwirkend den Kauf der neuen Pumpe.
Das heißt, wir finanzieren vor, wenn wir in der Kalkulation und in der Auslegung der Anlage nachweisen können, dass wir energieeffizienter sind und dass wir Elektrizität einsparen, dann ist das ein Weg, um die Finanzierung darzustellen.
Daneben nennt Gero Böhmer den Umgang mit Korruption als Herausforderung. Bei Vilo gäbe es dafür international klare Regeln, sagt er, und an die halte man sich auch in afrikanischen Ländern.
Das merkt man relativ früh in den Stadien der Ausschreibung, ja, wenn da komische Dinge auf einmal angefragt werden, ja, dass neben der Pumpe ein SUV geliefert werden soll, dann ist das für uns ein Fullstopper. Ja, in derartige Projekte gehen wir nicht rein.
Es gäbe genug Aufträge, die sauber vergeben werden. Charles Odum vom African Center for Economic Transformation rät beim Thema Korruption zu einem differenzierten Blick auf einzelne Länder.
There are a lot of countries where corruption though may be a problem.
Es gibt viele Länder, in denen Korruption ein Problem sein kann, aber es ist nicht endemisch. In Ländern wie Ruanda kann man sehr gut Geschäfte machen und auch Ghana bietet ein gutes Geschäftsumfeld. Hier gibt es ein klares rechtliches Umfeld. Überhaupt, sagt Charles Odum, Europa sollte seinen Blick auf den afrikanischen Kontinent schärfen. Noch immer gäbe es im Westen teilweise die Vorstellung, man müsse afrikanischen Staaten helfen oder für sie mitdenken. So werde in der EU zum Beispiel oft betont, dass europäische Investitionen fair und nachhaltig seien und damit besser für Afrika als Investitionen aus China. Das stimme aber pauschal nicht, sagt er.
When investments come in,
westliche Länder setzen stark auf grüne Investitionen, das stimmt. Aber es gibt chinesische Unternehmen, die das auch machen. Vor allem legten afrikanische Staaten eigene Standards fest, etwa was Arbeitsrecht und ökologische Fragen angehe. Diese sollten von europäischen Investorinnen und Investoren respektiert werden, sagt Charles Odum. Wenn Sie nur investieren, wenn die Standards gelten, die Sie kennen, wird Afrika gar nicht profitieren. Dann bekommen wir gar keine Investitionen. Das verhindert, dass unser Mittelstand wachsen kann. Für uns ist es wichtig, dass Investoren flexibel sind. Aus europäischer Sicht sind hohe Standards wichtig. Deutsche Unternehmen mit mindestens 3000 Mitarbeitenden sind inzwischen sogar durch das sogenannte Lieferkettengesetz rechtlich dazu verpflichtet, sie einzuhalten. Sie müssen sicherstellen, dass es in ihrer Lieferkette keine Kinderarbeit, faire Löhne und einen guten Umgang mit der Umwelt gibt. Christoph Kangießer vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft kann aber auch die Position von Charles Odum nachvollziehen.
Ich glaube, dass wir uns manchmal die Frage stellen müssen, ob wir mit all dem, was wir sozusagen an Vorbedingungen formulieren, bevor wir anfangen können, mit dem afrikanischen Kontinent in Berührung zu treten, ob wir da nicht doch nach wie vor auch auf den afrikanischen Kontinent eben einen Blick haben, der nicht von Augenhöhe und Partnerschaft geprägt ist, sondern nach wie vor von einer Vorstellung geprägt ist, dass wir wüssten, welche Probleme in Afrika eigentlich die gravierendsten sind und dass auch nur wir dafür die Lösungen parat haben.
Um deutsche Investitionen auf dem Kontinent zu fördern, brauche es konkret mehr staatliche Hilfe in Form besserer Exportkreditgarantien, sagt er. Mit solchen Garantien sichert der Staat deutschen Banken und Unternehmen zu. Falls es bei Auslandsgeschäften Zahlungsausfälle gibt, dann springt der deutsche Staat ein und bezahlt.
Wenn wir wahrnehmen, dass, ob das jetzt zu Recht oder zu Unrecht erfolgt, die deutschen Banken und die deutschen Unternehmen den Eindruck haben, dass Engagements auf dem afrikanischen Kontinent mit zu hohen Risiken verbunden ist, dann brauchen wir ein Stück stärkere Risikobereitschaft des Staates.
Lionel Hemme vom Lehrgerätehersteller Lukas Nülle fände das sinnvoll. Solche Garantien gäbe es zum Beispiel in deutlich größerem Umfang für Geschäfte mit China, sagt er.
Wobei ich denke, eigentlich in China genug Geld vorhanden ist, aber nicht in Afrika.
Er will das Geschäft mit dem afrikanischen Kontinent ausbauen. Derzeit sind noch viele Aufträge für sein Unternehmen über Entwicklungsbanken finanziert. Kunden in afrikanischen Ländern, die Lehrgeräte aus Kerpen kaufen wollen, beantragen also das Geld dafür bei Entwicklungsbanken oder bei der Weltbank.
In Nordafrika sind schon die meisten Projekte selbst finanziert. Und in Zentralafrika sind es fast nur Projekte, die von Geldgebern finanziert werden.
Lionel Hemme geht aber davon aus, dass auch dort der Anteil der selbstfinanzierten Projekte wachsen wird. Jeder neue Auftrag für sein Unternehmen führe zu neuen Fachkräften vor Ort, sagt er. Das kurble die lokale Wirtschaft an und sorge so für neue Aufträge, auch für seine Firma.
Das war der Hintergrund. Komplexe Chance. Wie deutsche Unternehmen mit afrikanischen Ländern kooperieren. Von Katja Scherer, Redaktion Anne Reit.